Fritz.
Podcast. Theresa Sickert. Trackback.
Je suis Charlie.
Guten Abend.
Ja, heute soll es um Charlie Hebdo gehen. Ich glaube, ihr wisst alle, wer oder was gemeint ist. Und zwar dieses französische Magazin, auf das ein Attentat in der letzten Woche verübt worden ist. Und wir möchten uns heute jetzt mal bei Trackback damit beschäftigen, wie eigentlich sich dieses Attentat auf die Internetwelt ausgewirkt hat. Denn was da gerade passiert ist, dass auf einmal Politiker anfangen, sich zu denken, naja, wenn das passiert ist, dann müssen wir mal gucken, wie wir vielleicht euch schärfer wieder überwachen können, damit wir verhindern können, dass solche Attentate vielleicht auch in Deutschland oder anderswo in Europa stattfinden können. Ob das alles tatsächlich so einfach ist, indem man die Vorratsdatenspeicherung zum Beispiel wieder einführt oder verschlüsselte Messenger verbietet, so wie das David Cameron in Großbritannien machen möchte, das wollen wir hier klären bei Trackback in den nächsten 2 Stunden. Wisst ihr, was das Schöne an Musik ist, die unter der Creative Commons Lizenz im Netz veröffentlicht wird? In sehr, sehr vielen Fällen könnt ihr diese Musik sogar kostenlos aus dem Netz runterladen und in sehr vielen Fällen dann sogar noch einfach mal so an eure Freunde weiterverteilen. Und genau solche Musik stellen wir euch auch jede Woche hier bei Trackback vor. Haben da immer eine kleine Auswahl für euch vorbereitet. Diesmal kommt die erste Netzmusik von Solar zusammen mit Robin Glass. Clay heißt der Song. Ist eine Combo aus England, aus Norwich besser gesagt. Und es klingt so ein bisschen wie Sohn, ganz fantastisch und wie gesagt kostenlos zum Download.
Thank you.
Solar und Robin Glass Clay. Ein Netzmusiksong. Ihr braucht nur mal in unser Blog zur Sendung gehen. trackback.fritz.de. Dann findet ihr einen Link zum kostenlosen Download.
Fritz Trackback. Vom www ins RADIO.
Wir bringen euch ja jede Woche ein paar Link-Tipps hier ins Radio, von denen wir glauben, könnte auch für euch ganz spannend sein. Diesmal habe ich Christoph Henkel in die Spur geschickt, das Netz zu durchforsten, was es da eigentlich so zu Charlie Hebdo zu lesen gibt und was natürlich die Muslime eigentlich so dazu sagen. Und der Christoph hat Folgendes gefunden.
Erstmals nach den Morden hat das Pariser Satireblatt Charlie Hebdo eine neue Ausgabe herausgebracht. In einer Auflage von 3 Millionen, übersetzt in 16 Sprachen. Eine Mohammed-Karikatur ist auf dem Titelblatt zu sehen. In Deutschland gibt es nur 5000 Exemplare. Der Berliner Tagesspiegel war in der Nacht von Freitag zu Samstag dabei, als Leute vor den Kiosken Schlange standen, um eins der Hefte zu ergattern. Nicht schon wieder, dachte die türkischstämmige Journalistin Kübra Gümüşay, als sie von dem Attentat in Paris erfuhr. Sie meidet die deutschen Medien aus Angst, die Muslime würden wieder als Terrorbefürworter unter Generalverdacht gestellt. Doch Kübra stellt kurze Zeit später fest, dass ein Wandel stattgefunden hat. Viele Menschen sprechen sich dafür aus, gerade nicht Muslime nun unter Generalverdacht zu stellen. Ihre Erfahrungen hat sie bei Zeit Online unter dem Titel »Und jetzt Hoffnung« aufgeschrieben. Trotzdem setzen hunderte Muslime in Deutschland ein Zeichen für Presse- und Meinungsfreiheit. In mehreren deutschen Städten fanden in den vergangenen Tagen Mahnwachen vor Medienhäusern statt, um sich von den Anschlägen zu distanzieren und die Toten des Charlie Hebdo-Anschlags zu betrauern. Bei Zeit Online gibt's einen Überblick dazu.
Und den Link zu diesen ganzen Tipps, die Christoph euch da präsentiert hat, findet ihr in unserem Blog zur Sendung trackback.fritz.de. Bei dem Anschlag auf das französische Satiremagazin Charlie Hebdo sind 12 Menschen getötet worden und danach gab es auch noch weitere Geiselnahmen und insgesamt sind 17 Menschen in den vergangenen Tagen in Frankreich infolgedessen gestorben. Das war aber nicht nur ein Anschlag auf Menschen, sondern auch ein Anschlag auf die Meinungs- und Pressefreiheit. So sieht es nämlich auch der britische Premierminister David Cameron und damit das nicht mehr passiert, hat er nun ein Verbot von verschlüsselten Messengern gefordert.
Do we want to allow a means of communication between people that we cannot read? And my answer to that question is no, we must not. The first duty of any government is to keep our country and our people safe.
Hier sagt er also, es dürfen keine Instrumente existieren, die nicht mitgelesen werden können, denn die Sicherheit der Bürger wäre wichtiger. Und was also im Endeffekt dahinter steht, ist, Polizei und Geheimdienste können einfacher mitlesen, was ihr dann vielleicht auch macht und tut. Aber natürlich eben auch bei Verbrechern, um Straftaten zu verhüten, so das Argument. Markus Beckedahl vom Blog Netzpolitik hält aber sehr wenig von dieser Idee und ich habe ihn auch gefragt, warum.
Also ich halte generell ein Verbot von Verschlüsselung nicht für sinnvoll, weil das massive Unsicherheit schaffen wird und in heutigen Zeiten sollte unser Hauptinteresse darin bestehen, das Netz und unsere Kommunikation sicherer zu machen.
Ist es dann nicht vielleicht sogar eine gute Nachricht, dass zumindest auf jeden Fall der britische Geheimdienst nicht in der Lage ist, verschlüsselte Nachrichten zu knacken?
Also in der Kryptographie der Wissenschaft von Verschlüsselung gibt es ein Katz-und-Maus-Spiel und führende Kryptologen gehen davon aus, dass zumindest die gängigen Standards unserer Kommunikationstechnologien wie PGP und On the Record für Instant Messaging-Systeme noch als sicher gelten, aber man weiß halt nie so genau, wie gut diese weitgehend unkontrollierten Geheimdienste mittlerweile geworden sind, die ja über zig Milliarden Budget im Jahr verfügen und möglicherweise aufgrund ihrer mehreren tausend Kryptologen und ihrem ganzen Geldeinsatz irgendwann diese Codes auch knacken können. Insofern hoffen wir immer wieder, dass sich auch Verschlüsselungstechnologien weiterentwickeln, sie besser werden, aber man sollte sich nie darauf ausruhen oder sich hundertprozentig darauf verlassen.
Angenommen, Sie können das nun nicht und Herr Cameron entscheidet sich dafür, tatsächlich ein Verbot einzuführen. Glaubst du, damit würde sich ein Straftäter auch davon abschrecken lassen, überhaupt so einen Kanal zu benutzen?
Na, die große Frage ist, wie setzt man so ein Verbot durch und wen möchte man erreichen? Ich kann mir vorstellen, dass Cameron und seine Geheimdienste wie der britische GCHQ ein Interesse daran haben, von Unternehmen wie WhatsApp, die jetzt eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung einführen, den Kryptoschlüssel zu bekommen. Das würde bedeuten, dass halt auch zukünftig noch wir miteinander über WhatsApp verschlüsselt kommunizieren können. Unsere Nachbarn und alle auf dem Weg dahin das vielleicht nicht mitlesen können wie früher, aber der britische Geheimdienst könnte durch den Besitz des Schlüssels einfach alles weiter belauschen und könnte die Verschlüsselung umgehen. Insofern wäre er dann in der Lage, viel Kommunikation weiterhin zu belauschen, anlasslos einfach mal alles zu rastern, was wir tun. Die richtigen Kriminellen wird das sicherlich nicht betreffen. Die werden auch weiterhin Verschlüsselungstechnologien nutzen, die es im Netz zum Glück offen verfügbar gibt und die eine gewisse Unabhängigkeit und Datensouveränität verschaffen. Im Übrigen ist das etwas, was nicht nur Kriminelle interessiert, sondern was auch Politiker interessieren sollte, die darauf angewiesen sind, dass ihre Kommunikation vertraulich ist. Übrigens ist es auch etwas, was Unternehmen betrifft, die nicht wollen, dass fremde Geheimdienste ihnen ihr Geheimwissen, ihre Forschung klauen. Und wir als Bürger sind auch auf diese Verschlüsselungswerkzeuge angewiesen, um unsere Grundrechte einfach mal durchzusetzen, weil hier der Staat versagt.
Glaubst du denn, ein solches Attentat, wie es jetzt in Paris stattgefunden hat, wäre nicht passiert, wenn es eine noch massivere Überwachung gegeben hätte? Denn das ist ja das Argument.
Wir erleben etwas, was wir jetzt in den letzten 10 Jahren häufiger erlebt haben. Wir haben es erlebt nach Oslo, nach Madrid, nach London, nach dem 11. September, dass etwas passiert, wo, sagen wir mal, die Ursachen ganz woanders als im Internet liegen und wo Innenminister erstmal alles auf den Tisch packen, was gerade in der Schublade drin sind, weil sie wissen, dass sie jetzt gerade durch ein Klima der Angst alles durchbekommen können, was passiert. Wir haben es ja mit Frankreich auch zu tun, einem der Staaten in der Europäischen Union, die die schärfsten und weitestgehendsten Sicherheitsgesetze und Überwachungsbefugnisse haben. Die waren nicht in der Lage zu verhindern, dass diese Terroristen relativ einfach Waffen kaufen konnten, automatisierte Waffen, was in Frankreich relativ einfach gemacht wird, um damit ihre Mordtaten zu begehen. Ich glaube, die viel bessere und sinnvollere Variante, jetzt auf diese Anschläge zu reagieren, wären mal Waffengesetze zu verändern, anstatt unsere Grundrechte immer weiter abzubauen.
Ob diese Pläne von David Cameron nun aber ernsthaft zur Debatte stehen, kann sich erst klären, wenn er dann im Mai diesen Jahres wiedergewählt werden sollte. Wir werden also gespannt dann auf Großbritannien blicken, ob sie ihren Kurs in Richtung Überwachungsstaat noch weiter verschärfen. Ihr hört's bei Trackback. Ihr habt ja wahrscheinlich alle noch die Bilder von den Demonstrationen für Toleranz und Meinungsfreiheit in Paris und auch auf der ganzen Welt noch im Kopf. Und Berlin hier hat ja auch eine stattgefunden. Die Welt ist ja immer noch ziemlich fassungslos und schockiert von den Anschlägen in Paris in der vergangenen Woche. Und einzelne Politiker, die machen sich das jetzt zunütze und rufen nun nach mehr Sicherheit und nach mehr Überwachungsmöglichkeiten für Behörden. Fritz-Reporter Markus Richter hat die Diskussion mal für uns beobachtet. Markus, welche Forderungen gibt es denn da jetzt konkret?
Es hat angefangen, wenig überraschend, mit der CSU. Die hat noch am Tag des Anschlags gefordert, die Vorratsdatenspeicherung doch einzuführen. Also, dass überwacht wird, wer, wem, wann und wo, wie lange mit jemand spricht. Unterstützung kam dann auch gleich von Innenminister de Maizière von der CDU. Und sämtliche Bedenken gegen die Vorratsdatenspeicherung wurden auch gleich ausgeräumt. Und zwar von CSU-Innenpolitiker Hans-Peter Uhl im Deutschlandfunk. Der hat nämlich gesagt, wer dann noch
fabuliert, dass dies alles ein Anschlag auf den Datenschutz der braven Deutschen ist, der hat die Lage nicht erkannt.
Da ist man sich also einig, Vorratsdatenspeicherung brauchen wir unbedingt.
Genauso wie diese Forderungen ja immer wieder gestellt werden, wird ja auch dagegen argumentiert. Wer hat denn da widersprochen?
Also die üblichen Verdächtigen, Netzaktivisten vom Chaos Computer Club und Digitaler Gesellschaft, die weisen einem offenen Brief darauf hin, dass Frankreich bereits Vorratsdatenspeicherung betreibt und das mal genau gar nichts geholfen hat. Außerdem verurteilen sie den Zeitpunkt. Wer gerade jetzt Überwachung fordert, schreiben sie, der, so Zitat, instrumentalisiert die Opfer dieses abscheulichen Verbrechens für seine eigenen Zwecke und trägt zur Irreführung Führung der Öffentlichkeit bei. Aber die Kritik kommt von allen Seiten, nicht nur von politischer Opposition. Grüne und Linke machen das aus. Und Bundesjustizminister Maas von der SPD ist auch gegen Vorratsdatenspeicherung, hat das gerade im ARD-Morgenmagazin deutlich gesagt.
Ich finde es auch nicht sehr geschmackvoll, nach diesem Anschlag die Vorratsdatenspeicherung wieder auf die Tagesordnung zu setzen. Die Vorratsdatenspeicherung hilft uns nicht. Sie verstößt gegen die Grundrechte. Und deshalb sehe ich auch nicht, dass sie kommen wird.
Und das ist noch nicht alles. Auch innerhalb der CSU haben auf Twitter CSU-netzaffine Leute dagegen Position bezogen.
Und Markus, wie ist deine Meinung zu dieser Diskussion? Glaubst du, wir brauchen mehr Sicherheit und mehr Überwachung?
Naja, also mehr Sicherheit vielleicht, aber nicht mehr Überwachung auf jeden Fall. Denn es gibt bis jetzt keinerlei Nachweise, dass mehr Überwachung da überhaupt helfen würde. Nur neblige Versprechungen. Wo Überwachung eingeführt wurde, gibt es hingegen Nachweise, dass die kaum wirksam sind. Was schon in Untersuchungen und an Beispielen anschaulich gezeigt wurde, eine Gesellschaft, in der mehr überwacht wird, herrscht ein Klima der Angst und Selbstzensur im Kopf. Und das ist langfristig dann was nicht nur Einzelnen, sondern dann auch wieder der ganzen Gesellschaft schadet. Von daher würde ich sagen, nein.
Aber alle sehen das leider nicht so wie Markus. Auch Angela Merkel, unsere Kanzlerin, die hat sich am Donnerstag in einer Regierungserklärung dann doch für die Speicherung von Verbindungsdaten aus E-Mails, Telefon und Internet ausgesprochen.
Der Europäische Gerichtshof und das Bundesverfassungsgericht haben den Rahmen beschrieben, in dem eine Regelung der Mindestspeicherfristen für Kommunikationsdaten erfolgen kann. Angesichts der parteiübergreifenden Überzeugung aller Innenminister von Bund und Ländern, dass wir solche Mindestspeicherfristen brauchen, sollten wir darauf drängen, dass die von der EU-Kommission hierzu angekündigte, überarbeitete EU-Richtlinie zügig vorgelegt wird, um sie anschließend auch in deutsches Recht umzusetzen.
Ja, im Parlament, da gab's Applaus. Wir sind noch ein bisschen skeptisch, aber es ist eh nicht klar, ob die Vorratsdatenspeicherung nun kommen wird und kann. Denn erstmal muss die EU-Kommission dran und eine neue Richtlinie basteln. Wenn's dann soweit ist, ihr erfahrt's natürlich bei Trackback. Und das ist Francesco Novara, Express 999 mit Sounds aus dem NASA-Archiv. Also wir heben jetzt einfach mal gemeinsam ab in Richtung Himmel. Das ist Netzmusik.
Thank you.
Francesco Novara mixt seine eigenen Sounds zusammen mit Sounds aus dem NASA-Archiv. Die haben nämlich ihre kleinen Samples kostenlos ins Netz gestellt und dabei sind unter anderem dieser wunderbare Song und noch eine gesamte EP entstanden. ATUA heißt diese EP und das Großartige daran ist, es ist Netzmusik. Das heißt, ihr könnt es kostenlos runterladen. Ihr braucht nur mal in unser Blog schauen, trackback.fritz.de. Da haben wir euch den entsprechenden Link hingepackt. Wenn sowas Schlimmes passiert wie ein Terroranschlag, wie es ja gerade in Paris der Fall war, dann muss sich die Politik was einfallen lassen, damit sowas vielleicht auch bei uns in Deutschland eben nicht passiert. Und nun denken also vor allem die Politiker von CDU und CSU doch mal wieder über die Vorratsdatenspeicherung nach, wie ihr auch gerade eben schon gehört habt. Dabei werden dann also eure Verbindungsdaten aus dem Internet, eure E-Mails, eure Telefonate über Monate gespeichert, um zu schauen, ob daran irgendwas auffällig sein könnte. Gegner sehen in der Vorratsdatenspeicherung aber einen Eingriff in eure Privatsphäre. Und ich habe für euch jetzt mal die Position eines CSU-Bundestagsabgeordneten und die eines Bürgerrechtlers gegenübergestellt.
Mein Name ist Hans-Peter Uhl, ich bin Mitglied des Deutschen Bundestages und bin seit vielen Jahren für die Vorratsdatenspeicherung.
Warum bist du dafür?
Weil ich mich der überwältigenden Mehrheit der Fachleute angeschlossen habe, dass es Straftaten gibt, die nur noch über die Vorratsdatenspeicherung ermittelt und die Täter überführt werden können.
Mein Name ist Alexander Sander, ich bin Geschäftsführer beim Digitale Gesellschaft e.V. und wir sprechen uns ganz klar gegen jede Form von Vorratsdatenspeicherungen aus.
Warum bist du dagegen?
Na, zum einen ist es eben eine anlasslose, verdachtsunabhängige Überwachung von allen Menschen und das kann natürlich nicht sein, weil eben damit die Unschuldsvermutung außer Kraft gesetzt wird und jeder per se erstmal für verdächtig erklärt wird. Und das ist für uns nicht hinnehmbar und kollidiert auch mit den Grundrechten, die wir haben, unter anderem eben das Grundgesetz oder eben auch auf europäischer Ebene die Charta der Grundrechte.
Ist die Vorratsdatenspeicherung notwendig, um Verbrechen zu verhindern?
Es ist denklogisch zwingend notwendig. Es gibt Fälle, von denen uns das Bundeskriminalamt berichtet hat, da unterhalten sich zwei Kinderschänder im Chatroom, führen vor im, über Internet, wie sie ein kleines Kind vergewaltigt haben. Und der eine sagt zum anderen, dass er am kommenden Sonntag dasselbe nochmal tun werde mit einem anderen Kind. Die Polizei muss tatenlos zuschauen und kann nichts unternehmen.
Also aus unserer Sicht ist das nicht belegt. Es gab auch verschiedene Studien, eben unter anderem vom Max-Planck-Institut, die untersucht haben, inwieweit die Vorratsdatenspeicherung Auswirkungen auf die Verhinderung von Kriminalität hat. Und da hat man herausgefunden, dass es keine Einwirkung hat. Und es ist auch in den Ländern, in denen eine Vorratsdatenspeicherung besteht, also zum Beispiel jetzt in Frankreich, eben offensichtlich, dass damit eben Terroranschläge nicht verhindert werden können.
Ob es nun eine Vorratsdatenspeicherung geben wird, kann also nur ein neues Gesetz entscheiden. Das wird es aber wahrscheinlich eher schwer haben, denn alle bisherigen Gesetze zur langfristigen Datenspeicherung, die hat das Bundesverfassungsgericht und auch der Europäische Gerichtshof abgelehnt, weil das Ganze gegen eure Grundrechte verstößt. Wir sind also gespannt. Es bleibt weiterhin tatsächlich sehr spannend. Es hätte ja auch kaum einer geglaubt, dass das nochmal Thema werden würde, aber wir halten euch natürlich per Trackback auf dem Laufenden. Weitere Infos gibt's bei uns im Blog. Thoroughbreds, My Way, ist Netzmusik bei Fritz um kurz vor 7.
Goodbye, false blooming, just walk. search for a place where no one wants to die.
And they used to be
with a rolling down, trying to hide and feel the pain. Leave no window, there's where no touch of God in my veins. And I got everything I need, all surrounded by his grace. I can ask for something more than this, I've got it on my mind. I pray the Lord, I will pray the Lord, I will be alone. Oh, that's God, it's just me,
Thoroughbreds verschenken ihre Musik kostenlos im Netz, zum Beispiel auch diesen Song My Way. Und wo ihr das alles finden könnt, das steht bei uns im Blog trackback.fritz.de.
Fritz. Podcast. Theresa Sickert. Trackback.
Euer kleines Stück Freiheit im Radio. Namens. Terroranschläge wie der auch von Charlie Hebdo, die machen Angst und führen zu viel Unsicherheit. Nicht nur vielleicht bei euch, sondern natürlich auch in der Politik. Und der Ruf nach mehr Sicherheit durch Überwachung, der wird immer lauter. Aber wir müssen das nicht so hinnehmen, findet Alexander vom Verein Digitale Gesellschaft, der sich für menschenrechts- und verbraucherfreundliche Netzpolitik einsetzt. Und deswegen habe ich ihn mal vor der Sendung zu mir ans Telefon geholt und wollte von ihm wissen, wovor müssen wir uns eigentlich mehr schützen? Vor dem staatlichen Überwachungsapparat oder vor der Gefährdung durch einzelne Terroristen?
Sich vor der Gefährdung durch Terroristen zu schützen, dürfte ziemlich schwierig werden, weil die Anschläge, die sie ja begehen, halt nicht voraussehbar sind und auch nicht wirklich berechenbar sind. Und als Individualperson ist es dadurch natürlich sehr schwer, sich davor zu schützen. Wenn natürlich dann die Reaktion von Regierungen auf solche Anschläge ist, diese Freiheitsrechte dann auch wegzuschießen, dann wird es natürlich auch für uns als Bevölkerung schwierig, zum Schluss dann eben zum Beispiel normal privat kommunizieren zu können oder eben auch sich frei zu bewegen in dieser Gesellschaft. Und das ist natürlich problematisch.
Wenn ich dann jetzt in den Nachrichten zum Beispiel wieder von den Plänen über die Vorratsdatenspeicherung zum Beispiel höre oder auch, dass verschlüsselte Messenger im Ausland verboten werden sollen, dann habe ich ja vielleicht so ein bisschen Angst. Wie kann ich jetzt damit umgehen? Wie kann ich mich selber vielleicht auch engagieren, damit eben die Überwachung zumindest nicht weiter ausgeweitet wird?
Also zum einen kann man natürlich eben solche verschlüsselten Messenger weiter nutzen. Man kann auch auf Open-Source-Lösungen zurückgreifen, also zum Beispiel Jabber mit einer Off-the-Record-Funktion oder Ähnlichem. Man kann auch seine E-Mails verschlüsseln und das sollte man auch eigentlich tun. Das wäre auch nach meiner Ansicht eine angemessene Reaktion eben auch auf die Snowden-Enthüllung und natürlich auch auf solche absurden Forderungen, wie wir jetzt von David Cameron gehört haben. Und darüber hinaus sollte man natürlich auch eben sich an seine Regierung wenden, an seine Abgeordneten und darauf hinweisen, dass man das nicht möchte, dass zum Beispiel eine Vorratsdatenspeicherung eingeführt wird oder im EU-Parlament wird derzeit zum Beispiel auch die Einführung einer weiteren Vorratsdatenspeicherung, die von Reisedaten gefordert. Auch hier kann man sich eben an die oder sollte man sich auch an die EU-Parlamentarier wenden und denen mitteilen, dass wir keine Vorratsdatenspeicherung haben wollen und uns nicht von Terroristen unsere freiheitliche, rechtsstaatliche Gesellschaft kaputt schießen lassen.
Diese ganzen Gesetzesverschärfungen, die sollen ja eigentlich dazu dienen, Verbrechen zu verhüten. Kann sowas auch mit einer digitalen Bürgerwehr funktionieren? Also wenn private Menschen sich online vernetzen, wachsam sind und sich gegenseitig auf die Gefahren aufmerksam machen, die da vielleicht lauern und die man so irgendwo entdeckt hat?
Also es geht ja so ein bisschen in die Richtung so Spitzelwesen. Ich weiß nicht, was das bringen soll und das klingt auch sehr merkwürdig. Also ich glaube nicht, dass das in irgendeiner Art und Weise was bringt und es wäre jetzt auch nicht so, dass Terroristen irgendwie im Internet ankündigen würden, ja, morgen um 14 Uhr begehen wir dort und dort einen bestimmten Anschlag. Also das ist ja Unsinn sowas. Und ich glaube auch, dass da grundsätzlich die Sicherheitsbehörden diejenigen sind, die solche Gefahren auch im Kern richtig einschätzen können sollten und das nicht eben auf Bürger oder irgendwelche Menschen abgewälzt werden sollten, die dafür überhaupt kein Gespür haben und die auch sozusagen da keine Ahnung davon haben, wer hinter diesen Accounts steckt und wie das einzuordnen ist, was diese Leute da veranstalten.
Es gibt also nur bedingte Möglichkeiten, auf Terror zu reagieren. Verschärfte Überwachungsgesetze, die gehören aber nicht dazu, findet Alexander Sander von der Digitalen Gesellschaft und sagt eher, einfach am besten weiter verschlüsseln. Oder, um die Laune ein bisschen zu heben, mal wieder ein bisschen Netzmusik hören. Zum Beispiel von Prolita, By the River. Ja, hat ja erst begonnen. trotzdem für mich wahrscheinlich schon einer der Netzmusiksongs des Jahres. Prolita, By the River, trackback.fritz.de ist unser Blog zur Sendung und da findet ihr zu diesem fantastischen Song auch einen Download-Link, denn den könnt ihr kostenlos einfach mal so bekommen. Gegen den Terroranschlag in Paris waren Geheimdienste ja scheinbar machtlos. Also die bisherige Überwachung konnte zumindest das Attentat auf Charlie Hebdo nicht verhindern. Und im Kampf gegen den Terror werden aber jetzt nicht nur Bürger bzw. eben mögliche Straftäter überwacht, sondern die Geheimdienste, die arbeiten auch an eigenen Angriffsstrategien über das Netz. Wenn Krieg über das Internet stattfindet, dann sprechen wir von Cyberwar. Was sich da jetzt genau hinter verbirgt, trotzdem ja viele irgendwie das als sehr abstrakt und unverständlich empfinden, wollen wir das also heute mal klären und zwar mit dem Informatikprofessor Norbert Pohlmann vom Institut für Internetsicherheit der Westfälischen Hochschule und deswegen habe ich ihn gefragt, was ist denn nun dieser komische Begriff Cyberwar? Was genau ist eigentlich mit Internetkrieg gemeint?
Bei Cyberwar, das ist eine ganz neue Idee, wie man Gesellschaften angreifen kann und die Idee ist dahinter, dass man versucht, Komponenten von kritischen Infrastrukturen anzugreifen, die für unsere Gesellschaft einfach wichtig sind.
Was verbirgt sich denn hinter diesen kritischen Infrastrukturen, von denen da immer die Rede ist? Was ist genau damit gemeint?
Genau, kritische Infrastrukturen sind zum Beispiel Energieversorgung, Wasserversorgung, das Internet, Transport und Verkehr, Aufrechterhaltung, Energieversorgung, allgemein Ernährungsversorgung. Also alles Dinge, die für unsere Gesellschaft Grundbedürfnisse sind und die natürlich dann halt im hohen Maße halt auch zur Verfügung stehen müssen.
Es ist ja immer die Rede davon, dass Cyberwar die Zukunft des Krieges sei. Führen wir nicht heute unter Umständen auch schon diese Form von Krieg?
Ja, wir kennen ein gutes Beispiel, das ist das sogenannte Stuxnet. Und das ist halt eine Schadsoftware, was halt ungefähr 9 Millionen US-Dollar gekostet hat. Und wo die Amerikaner mit den Israelis zusammen ein politisches Ziel umgesetzt haben. Ich würde das gerne mal erklären wollen. Also die Amerikaner und Israelis haben es mit dieser Schadsoftware geschafft, die Uranaufbereitung in Iran um 2 Jahre zu verzögern. Und wenn man jetzt überlegt, genau mit so einem Stück Software, was wäre die schreckliche Alternative dieses politischen Zieles gewesen, ist halt, dass man vielleicht 200.000 Soldaten in den Iran geschickt hätte, und das hätte sicherlich halt auch Kosten von mehreren Milliarden US-Dollar verursacht und natürlich auch Menschenleben aufs Spiel gesetzt haben. Also wir müssen einfach sehen, dass Cyberwar, um politische Ziele umzusetzen, sagen wir mal, sehr einfach ist und wahnsinnig effektiv.
Wenn so ein Stück Software, wie Sie es gerade bezeichnet haben, also irgendwo in ein Land geschickt wird, um zum Beispiel also ein Atomkraftwerk oder den Verkehr oder was auch immer lahmzulegen, wie gut lässt sich das denn nachweisen, woher dieser Angriff kommt?
Ja gut, ich meine, das ist immer mit Herausforderungen verbunden und hundertprozentig kann man das natürlich nie nachweisen, wer hinter einer Leitung im Internet steckt, aber sagen wir mal, welche Leitung das ist und wo der Endpunkt des Netzes ist, das kann man immer rauskriegen. Aber auch wenn man sieht, dass das meinetwegen Amerika ist, das könnten halt auch die Chinesen über China, über Amerika dann nach Deutschland gemacht haben. Also am Ende muss man das halt über ganz normale, wahrscheinlich geheimdienstliche Dinge herauskriegen. Aber man hat auf jeden Fall gute Indizien, um das festzustellen.
Kann denn diese Form des Krieges oder auch der Abwehr eine Antwort auf Terror sein?
Genau, wir müssen uns auf jeden Fall darauf einstellen. Es ist quasi eine Herausforderung, eine neue Gefahr, der wir in Zukunft immer mehr ausgesetzt sind. Und wir müssen es halt schaffen, dass unsere kritischen Infrastrukturen robust genug sind, damit solche Dinge halt gegen politische oder terroristische Aspekte halt einfach einen hohen Widerstand hat.
Genau zu diesem Thema Krieg übers Netz gab es auch eine sehr interessante ARD-Doku vor wenigen Tagen zu sehen. Schlachtfeld Internet heißt sie. Und noch bis Anfang nächster Woche könnt ihr genau diese Doku in der Mediathek anschauen. In unserem Blog zur Sendung trackback.fritz.de gibt es auch einen Link, wo genau. Und das ist Jave und A-Song und zusammen mit Rebecca Salome. Been waiting.
Song been a hot dog, cash man want a bit, make it hot dog. I'm going in for the bread like a hot dog. Sweat on the track when I lace, no raise dog.
dog. I'm coming for everything. Can't wait to get mine. Send the bottom of everything. Started from the bottom, but I ain't never got there. Waiting for a long time. Shit crazy out. Shit, shit. There's a bar to be on the line. I'm about mine. Still, I'm dying on the line. Before you hit me with a federal line, I'm aiming for the branded tap money. No federal line. Kill tracks when I hops in. I'm a grown man, never been a part C. Born in the rain, still hear it dropping. Feel the vibe, come on, let the track sing.
All
sing,
my sing. Life, I've been waiting, fighting hard just to get some. All my life, I've been waiting for so long, I'ma take me there. All my life, I've been waiting, fighting hard just to get some. All my life, I've been waiting for so long, I'ma take me there.
All right, G to the F, still over in the game. Wanna sell my own story, but ditch on the fame. Wrapped up in all these illusions, call me David Blaine. When you're chasing dreams, milestones could drive you insane. All my life didn't try to belong. I chose to give my own opinion, what's right and what's wrong. I'm human, always wanted some more. Been to Bangkok, now I wanna do Singapore. My uncle told me don't rush it. Life give lemons, make lemonade of it. Andrew told me bro, God is in control of it. Me, honestly, I don't like the pace of it. Man, I didn't follow my dreams. It's like I'm almost there yet I ain't feeling that cream. Damn, this feel of discontent bad is killing me. This is on my way to therapy, me.
All my life, I've been waiting, fighting hard just to get some. All my life, I've been waiting for so long, I'ma take me there. All my life, I've been waiting, fighting hard just to get some. All my life, I've been waiting for so long, I'ma take me there.
Diese Netzmusikperle von Jaiv und A-Song haben wir auf der Netzmusikplattform Yamendo entdeckt. Ihr könnt auch uns mal auf Twitter folgen, da haben wir auch ein Profil, Radio Trackback. Da erfahrt ihr dann auch immer, wo wir diese ganzen Songs herhaben, was wir in der Sendung hier so machen. Da gibt es auch immer einen Podcast. Es lohnt sich also da, uns mal zu begrüßen.
Fritz Trackback. Blogger privat.
Wir empfehlen euch hier ja jede Woche einen Blog oder einen Podcast oder vielleicht auch einen Videoblog, irgendwas Spannendes aus dem Netz, was ihr auf jeden Fall euch auch mal irgendwie anschauen solltet. Aber wir überlegen uns da nicht irgendeinen Blog oder irgendeinen Blogger, sondern wir lassen uns immer den aktuellen Blogger privat vom Blogger privat der Vorwoche empfehlen. Letzte Woche war das eine Bloggerin und zwar die Simone von der Leckerbox. Und die haben wir halt natürlich auch gefragt, welches Blog kannst du uns denn empfehlen?
Weltblog, das ist die Samira, die habe ich auch übers Bloggen kennengelernt, bin auch privat mittlerweile ganz gut mit ihr befreundet. Die schreibt über vegetarisch delikate Rezepte und da hole ich mir auch immer ein paar Inspirationen.
Na, mal sehen, was wir uns heute noch für Inspirationen holen können. Erstmal hallo Samira.
Ja, hallo Theresa.
Du bist Ökotrophologin, also ja, Ernährungswissenschaftlerin auf Deutsch. Mhm. Zum Kochen bist du aber eigentlich nicht sofort gekommen, sondern erst während des Studiums, also vorher noch gar nicht so. Warum erst so spät?
Ja, ich habe zu Hause eigentlich nicht unbedingt kochen müssen und es hat mir auch nicht so viel Freude gemacht. Wo ich dann aber mit meinem Freund zusammengezogen bin, musste ich ja irgendwie auch ans Kochen drankommen und es hat mich schon eine ganze Weile gestört, dass ich eigentlich ja sehr wenig gekocht habe. Und ja, dann habe ich mir irgendwann überlegt, okay, als Ernährungsberaterin muss man auch kochen können. Und dann habe ich irgendwann gedacht, jetzt musst du eine Motivation finden und mein Blog war es dann.
Und
also
warum?
Damit hat das dann gestartet.
Und warum hast du dich für den Studiengang erstmal entschieden? Ich hätte immer gedacht, das kommt zuerst, ne? Man hat Bock auf Kochen und dann denkt man sich so, naja, vielleicht ist Ernährungsberater nicht was.
Mhm. Nee, ich bin als ersten Bildungsweg bin ich Ernährungsberaterin geworden, natürlich nicht, bin ich Kosmetikerin und habe mir dann aber gemerkt, okay, du möchtest noch irgendwie was anderes machen, das ist doch nicht so dein Traumberuf und ja, in der Schule hatten wir dann schon Ernährungswissenschaften gehabt und da habe ich mich mir da mit der Lehrerin unterhalten und habe mich dann für den Studiengang im Anschluss entschieden.
Jetzt bist du ja mittlerweile fertig.
Ganz genau.
Hat dir das Blog dabei geholfen, so einen Einstieg auch in den Beruf zu finden, weil du ja wie so eine kleine Referenz schon hast, ne? Hier, ihr könnt es auch nachlesen und anschauen, ich kann irgendwie kochen, ich kann mit guter Ernährung auch tatsächlich praktisch umgehen?
Ob mir das jetzt bei dem Job Hilfe geholfen hat, weiß ich nicht genau, aber ich denke natürlich schon, dass man da auch drauf geschaut hat und ja. Da vielleicht, das kann ich aber nicht genau sagen, ob mir das wirklich geholfen hat oder nicht.
Aber es klingt danach, du hast einen Job gefunden.
Ja, ganz genau.
Sehr gut. Was ist denn zurzeit so dein Lieblingsrezept?
Mein Lieblingsrezept? Ich mache unglaublich gerne Nudeln mit Gemüsesoße. So, ja, da mache ich sehr, sehr gerne was raus.
Mit okay.
Ganz verschiedene Sachen eigentlich.
Wir verweisen jetzt einfach mal aufs Blog, da findet sich bestimmt das ein oder andere Rezept, richtig?
Ja, ganz genau.
Sehr gut, damit kommen wir jetzt mal zur Kurzfragerunde.
Okay.
Der oder das Blog?
Der Blog.
Kaffee oder Tee?
Tee.
Welches soziale Netzwerk nutzt du am meisten?
Instagram, auf jeden Fall.
Windows, Linux oder OS 10?
Windows.
Hardcore oder Casual Gamer?
Casual Gamer.
Verschlüsselt oder unverschlüsselt?
Verschlüsselt.
Freiheit oder Sicherheit?
Sicherheit.
Was denkst du, wenn du deine eigenen Einträge später nochmal liest?
Also gerade die ganz alten Beiträge, da denke ich häufig, da würde ich heute gerne was anders machen, aber ja, es gehört natürlich auch zum Wachsen des Blogs, dass das die alten Beiträge nicht unbedingt die schönsten sind. Ja.
Welche Seite geht als erstes auf, wenn du deinen Browser aufmachst?
Google.
Was ist das nächste Blog, der nächste Podcast oder was du sonst so im Netz entdeckt hast, was wir hier unbedingt vorstellen müssen?
Das ist einmal aus einer anderen Kategorie, der Wolf vom Medienjournal, das Film- und Bücherblog, weil ich von ihm immer sehr gute Film- und Bücherempfehlungen bekomme und ja, er auch an meinem Blog eine helfende Hand ist.
Okay, und wenn der jetzt aus irgendwelchen Gründen nicht kann oder nicht will, gibt es einen zweiten Vorschlag?
Ja, auch aus der Food-Kategorie, die Ramona von Fräulein Mundstruck kocht, weil die auch sehr, sehr leckere vegetarische Gerichte hat und ich da gerne auch stöber und mir Anregungen hole.
Okay, also Essen oder Buchtipps oder Filmtipps irgendwie nächste Woche, ich bin gespannt. Samira, gibt es sonst irgendwas, was ich dich vielleicht noch hätte fragen sollen?
Oh, schwierige Frage. Ich weiß nicht.
Okay, wenn es also nichts mehr gibt, was noch unbedingt beantwortet werden muss, dann schließen wir das Interview an dieser Stelle. Nein. Und ich freue mich sehr, dass du dabei warst.
Ja, danke.
Samira, mach's gut.
Ja, gerne.
Ciao. Tschüss. Whose order makes you feel as you're in charge of me, babe? Whose order gave you the right to play the silly game? It's not you, it's not you. Oh no. It's not me, it's not me. No, no. I order that you stop cheating on yourself. Be loved, be loved, be loved, be loved.
so strong, but not yet fast. It's in your hands. I've crawled these 115 steps, lay it in your hands. It's so strong, but it's not there. It's in your hands. I've crawled these 115 stairs. Whoa.
Dass die noch keinen Plattenvertrag haben. Malky, Whose Order habt ihr gerade von denen gehört. Das Schöne daran ist aber, dass sie keinen Plattenvertrag haben. Das beschert ihnen die Ehre, bei Unsigned, unserer Show für Bands ohne Plattenvertrag, dabei zu sein. Die läuft immer am Sonntag von 17 bis 20 Uhr mit Christoph Schrag. Da sind sie also morgen zu Gast und werden noch ein paar mehr Songs zum Besten geben. Malky heißen die. Und die haben sogar schon ein eigenes Label gegründet, damit sie also irgendwie rauskommen mit ihrer Musik in die Welt. Die werden bestimmt bald vom Markt geklaut, ich bin mir sehr sicher. Ihr könnt sie auch bald live sehen, und zwar am 2. Februar, morgen aber erstmal ab 17 Uhr hier bei Fritz. Und leider, leider, leider sind wir bei Trackback damit auch schon wieder am Ende angekommen. Hier geht's gleich weiter mit Nadine Kreuzsaler und ja, elektronischer Musik. Ich verabschiede mich von euch bis zur nächsten Woche. Wir sehen uns im Netz und hören uns im Radio, und hier ist noch eine allerletzte Netzmusik für euch, und zwar Tulpa mit Pretty Things. Macht's gut.
Fritz.
Und das hört man.